Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 26.
Diese Birken. Das Haferfeld mit den umgerissenen Schobern. Das Gebüsch vor dem Wachfeuer. Alles das ist noch da. Alles. Nur ich nicht mehr. Ja. Morgen tötet auch mich irgendjemand. Vielleicht nicht mal ein Franzose, sondern einer von unseren Leuten. Und dann kommen die Franzosen, packen mich bei Kopf und Füßen und werfen mich in eine Grube, damit ich ihnen nicht unter der Nase stinke. Und es entstehen irgendwelche neuen Lebensbedingungen, die anderen Menschen ebenso gewohnt und selbstverständlich erscheinen, wie die meinen mir. Und ich weiß nichts mehr von ihnen. Und bin überhaupt nicht mehr da.
Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Er sprang auf und begann wieder vor dem Schuppen auf und ab zu gehen.
In dieser Nacht fand in seinem Zelt auch Napoleon keine Ruhe. Er hatte den ganzen Tag im Sattel verbracht, das Gelände besichtigt und mit seinen Marschällen die Disposition für den morgigen Angriff festgelegt. Er war erkältet und die Feuchtigkeit der Nacht ließ seinen Schnupfen schlimmer werden. Seine größte Sorge war, die Russen könnten, wie schon so oft auf diesem Feldzug, wieder zurückgegangen sein. Gegen 3 Uhr rief er den General vom Dienst.
Nein, Sir, die feindlichen Lagerfeuer brennen immer noch an der gleichen Stelle.
Gut, Rapp. Glauben Sie, dass es heute gut gehen wird?
Ohne jeden Zweifel, Sir. Erinnern Sie sich, was Sie mir bei Smolensk zu sagen geruhten? Der Wein ist angezapft, man muss ihn trinken.
Diese bedauernswerte Armee. Sie ist seit Smolensk arg zusammengeschmolzen. Das Glück ist wirklich eine Dirne, Rapp, ich habe das immer gesagt. Und jetzt fange ich an, es an mir selbst zu erfahren. Aber die Garde, Rapp. Die Garde ist doch unversehrt.
Selbstverständlich, Sir. Der Posten.
Hat man Zwieback und Reis an die Garderegimente ausgegeben?
Jawohl, Sir.
Auch Reis?
Ich habe den Befehl Eurer Majestät weitergegeben.
Ist noch Punsch da?
Bitte, Sir.
Sie auch.
Danke.
Weder Geruch noch Geschmack. Dieser Schnupfen ist wahrhaftig widerlich. Da redet man von ärztlicher Kunst, eine schöne Kunst, die einem nicht einmal einen Schnupfen vom Leibe halten kann. Wissen Sie eigentlich, Rapp, was die Kriegskunst ist? Die Kunst, im bestimmten Augenblick stärker zu sein als der Feind. Das ist alles. Morgen haben wir mit Kutusow zu tun. Wissen Sie noch? Bei Braunau hat er seine Armee kommandiert und sich in 3 Wochen nicht ein einziges Mal aufs Pferd gesetzt, um die Befestigungen zu besichtigen. Na, wir werden sehen. Wie spät?
Es geht auf 4 Uhr, Majestät.
Ach, meinen Rock. Kommen Sie.
Die ersten Kolonnen begeben sich auf ihre Positionsziel.
Ich höre. Na, wirst du bald abgelöst?
In einer Stunde, Majestät.
Seit wann dabei?
Seit Abukir, Euer Majestät.
Aha. Einer von den Alten. Habt ihr auch Reis gekriegt?
Jawohl, Euer Majestät.
Napoleon nickte und ging weiter. Um 5:30 ritt er nach Shevardino. Es begann hell zu werden. Die verlassenen Lagerfeuer schwelten im schwachen Morgenlicht. Da fiel rechts ein einzelner, dumpf dröhnender Kanonenschuss und verhallte in der allgemeinen Stille. Einige Minuten vergingen. Dann fiel ein zweiter Schuss, ein dritter. Die Luft begann zu zittern. Wieder rechts krachte ein vierter, ein fünfter majestätisch auf. Napoleon erreichte mit seinem Gefolge die Schanze von Shevardino und stieg vom Pferd. Das Spiel hatte begonnen.
Die denkwürdige Schlacht von Borodino. Die größte Kanonade in der bisherigen Kriegsgeschichte. Knapp 600 Geschütze auf französischer Seite und weit über 600 auf Seiten der Verteidiger spien ihre Kugeln und Granaten auf das Schlachtfeld. 135.000 Mann Napoleons griffen die nur wenig befestigten Stellungen der russischen Armee an, die alles in allem etwa 120.000 Mann zur Verfügung hatte. Bereits in den frühen Morgenstunden eroberte französische Infanterie Borodino. Nun konzentrierte sich der Angriff an diesem Flügel auf eine russische Geschützstellung, die wenige Stunden später in aller Munde war. Bei den Russen als Rajewski-Hügel, bei den Franzosen als La Fatale Redoute, die Todesschanze. Und ausgerechnet hierhin war Pierre Biesuchow geraten, weil irgendein Adjutant auf Pierres Frage nach einem guten Aussichtspunkt auf diese Batterie gezeigt hatte.
Kopf weg!
Die war nicht für uns, die geht zur Infanterie. Donnerwetter!
Ja, haben Sie denn gar keine Angst, gnädiger Herr?
Fürchtest du dich denn?
Selbstverständlich. So ein Ding hat doch kein Mitleid. Wenn die einem auf den Ranzen klatscht, sind gleich alle Därme draußen.
Wir sind ja Soldaten. Da ist es nun mal nicht anders. Aber so ein feiner Herr wie Sie, da muss man sich schon wundern.
An die Plätze! Fünftes Geschütz! Vorrücken! Los!
Unsere Infanterie geht ja zurück. Da!
Wo? Kümmert euch um euren eigenen Kram! Gehen Sie zurück, müssen wir uns umso mehr ranhalten. Los! Vorrücken!
Ja, zum Teufel, die Franzosen!
Pass an, Bruder!
Zurück!
Gleich!
Darf ich Sie bitten, mein Herr?
Zurück! Gleich!
Sie dürfen sich jetzt nicht aufhalten.
Selbstverständlich.
Ich habe die Ehre zu melden, Herr Oberst. Es sind nur noch 8 Ladungen da. Und der Feind drückt an. Befehlen Sie...
Kartätschenfeuer! Alle Geschütze, Kartätschenfeuer!
Ach, diese Halunken.
Los, lauf zur Reserve Munition holen.
Ich werde gehen. Ich laufe, Herr Oberst. Gnädiger Herr, das ist hier doch kein Platz für dich. Hier lang!
So entging Pierre dem sicheren Tod. Minuten später wurde die Schanze gestürmt. Und wie vor 2 Tagen in Shevardino, wie an anderen Punkten der Schlacht, ergab sich keiner der russischen Kanoniere, fielen alle auf ihrem Posten.
So, die Batterie ist verloren.
Ja, Durchlauchtigster. Aber General Rajewski hat bereits Befehl zum Gegenangriff gegeben.
Gut so. Reit noch einmal hin, mein Lieber. Und sieh, was zu machen ist.
Zu Befehl.
Das feindliche Korps Rajewski hat die Batterie am rechten Flügel der Russen zurückerobert.
Am rechten Flügel? Und wie steht es bei Semjonows Korps?
Das heißt, Marschall Ney habe den ersten Grabmann der Schanze erobert, aber die Russen weichen nicht.
Napoleon wartete vergeblich auf die aus früheren Schlachten gewohnte Nachricht von der Flucht des Feindes. Stattdessen erreichten ihn gegen Mittag die ersten Forderungen nach Verstärkung.
Verstärkung? Murat steht die halbe Armee zur Verfügung. Sagen Sie dem König von Neapel, dass es noch nicht Mittag ist und ich mein Schachbrett noch nicht klar überschaue.
Zu Befehl, Sire.
Und Sie, Belja?
Noch eine Division, Euer Majestät. Und die Russen sind verloren.
Sie sind zu aufgeregt, General. In der Hitze des Gefechtes kann man sich leicht täuschen. Reiten Sie zurück, sehen Sie sich die Sache noch einmal an und kommen Sie dann wieder. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a?
Sire, le prince.
Ja, bitte um Verstärkung.
Die russische Armee greift unseren linken Flügel an.
Greift an?
Jawohl, Sire.
Berthier!
Sire.
Die Reserven müssen heran. Wen sollen wir schicken, was meinen Sie?
Vielleicht die Division Clavaret, Majestät.
Ja, Majestät. Sollte man nicht doch die Garde...
800 Meilen von Frankreich entfernt, werde ich mir meine Garde nicht zugrunde richten lassen.
Napoleon wusste ganz genau, was es zu bedeuten hatte, wenn nach 8-stündigem Kampf, allen Anstrengungen zum Trotz, der Angreifer eine Schlacht noch nicht gewonnen hat. Er wusste, dass eine solche Schlacht nahezu schon verloren war und dass jetzt, da die Entscheidung auf des Messers Schneide stand, der geringfügigste Zufall ihn und seine Armee vernichten konnte.
Unsere Kavallerie hat die Franzosen also zurückgedrängt.
Jawohl, Euer Hohe Exzellenz. In die Flucht geschlagen. Und die Pfeilschanzen sind wieder in unserer Hand. Aber? Fürst Bagration, Durchlauchtigster, ist schwer verwundet.
Bagration?
Eine Kanonenkugel.
Doch du auf, mein Freund. Reit los. Nimm das Kommando. Haltet euch brav. Mit Gott.
Immer wieder wechselten die Stellungen ihren Besitzer. Aber keine Entscheidung fiel. Es war gegen 3 Uhr Nachmittag, als der Flügeladjutant von Wolzogen, Günstling von Kutusows Vorgänger Barclay de Tolly, dessen Auffassung vom Stand der Schlacht dem Oberkommandierenden vortrug.
Alle Punkte unserer Position sind in der Hand des Feindes. Und es gibt keine Möglichkeit, sie ihm wieder abzunehmen. Und wir können sie nicht zum Stehen bringen.
Was?
Ich hielt mich nicht für berechtigt, euer Durchlaucht vorzuenthalten, was ich gesehen habe. Die Truppen sind in völliger Auflösung.
Was wollen Sie gesehen haben? Das haben Sie gesehen? Wie können Sie sich unterstehen, mir so etwas zu sagen, Herr? Sie haben von nichts eine Ahnung, von gar nichts. Richten Sie dem General Barclay aus. Ich ließ ihm sagen, dass seine Nachrichten unzutreffend sind und ich als Oberkommandierender die tatsächliche Situation besser kenne als er. Durchlaucht, der Feind ist auf dem linken Flügel zurückgeworfen und auf dem rechten völlig geschlagen, Herr. Wenn Sie nicht richtig hingesehen haben, dann nehmen Sie sich nicht daraus, mir Dinge zu sagen, die Sie nicht überblicken können. Wollen Sie also bitte zu General Barclay reiten und ihm ausrichten, ich sei fest entschlossen, morgen den Feind anzugreifen. Überall sind Sie zurückgeworfen. Und dafür danke ich Gott und unserer braven Armee. Der Feind ist besiegt. Und morgen jagen wir ihn von der heiligen russischen Erde.
Fürst André stand mit seinem Regiment seit dem frühen Morgen untätig hinter Semjonowskoje in Reserve, auf einem Geländestück, auf dem jetzt das heftigste konzentrierte Feuer mehrerer hundert feindlicher Geschütze lag. Ohne sich vom Fleck zu rühren und ohne einen einzigen Schuss abzugeben, verlor das Regiment hier über ein Drittel seines Bestandes. Ebenso bleich und finster wie alle seine Leute wanderte Fürst André, die Hände auf dem Rücken, mit schleppendem Gang auf der Wiese auf und ab. Zu tun und zu befehlen hatte er nichts. Alles nahm von selbst seinen Lauf. Die Gefallenen wurden hinter die Front getragen, die Verwundeten fortgeschafft, die Reihen wieder geschlossen.
Herr Adjutant, sorgen Sie doch dafür, dass sich die Leute nicht so zusammendrängen.
Verstanden, Euer Durchlaucht.
Vorsicht, Durchlaucht!
Hinlegen!
Fürst André stand unschlüssig da. Die rauchende Granate drehte sich kreiselartig zwischen ihm und dem auf der Erde liegenden Adjutanten neben dem Wehrmut am Wiesenrhein.
Ist das der Tod? Der schmale Rauchstreifen aus dem kreiselnden schwarzen Ball. Ich kann doch nicht sterben. Ich will nicht. Ich liebe dieses Gras, diese Erde, diese Luft. Nein, nein.
Schämen Sie sich, Herr Adjutant, ein Offizier muss...
Mein Gott, das ist ja...
Der Unterleib. Da ist nichts mehr zu machen.
Euer Durchlaucht! Fürst!
Was ist denn geschehen?
So fass doch an! Eine Bahre!
Um Haaresbreite ist sie mir am Ohr vorbeigesummt.
So steht doch nicht herum! Los! Anpacken!
Mein Gott, mein Gott.
Offizier. Wie befohlen sind auf der Höhe von Semjonowskoje inzwischen 200 Geschütze eingesetzt. Unser Feuer reißt sie reihenweise nieder. Aber sie halten immer noch stand. Sir?
Sie wollen noch mehr. Gebt es ihnen.
Wer den Zustand der Auflösung hinter der russischen Front sah, hätte sicher geglaubt, es bedürfe nur noch einer kleinen Anstrengung der Franzosen und die russische Armee sei vernichtet. Und wer den Zustand der Auflösung hinter der französischen Front sah, hätte sich sagen können, es bedürfte nur noch einer kleinen Anstrengung der Russen und die Franzosen seien verloren. Aber weder die Franzosen noch die Russen machten diese Anstrengung. Und die Flamme der Schlacht brannte allmählich herunter. Einige 10.000 Männer lagen tot auf den Feldern und Wiesen, auf denen die Bauern der Dörfer Borodino, Gorki, Shevardino und Semjonowskoje Jahrhunderte hindurch gemeinsam Korn geerntet und Vieh geweidet hatten. Kutusow hatte die Hälfte seiner Armee verloren, Napoleon nur etwa den vierten Teil. Aber die moralische Kraft der französischen Angriffsarmee war erschöpft. Sie marschierte weiter, aber sie musste an der bei Borodino erhaltenen Todeswunde verbluten.
Krieg und Frieden von Lev Tolstoi, Episode 26. Mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Maximilian Larsen als General Kutusow, Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Klaus Manchen als Nikolai Rostow, Ingeborg Mitschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler und vielen anderen. Regie Werner Grunow. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.